Ja, ich freue mich sehr, heute mit euch über das Thema Bibel nachdenken zu dürfen. Geistliches Leben ist die Reihe, die heute beginnt, und wir starten mit der Bibel. Und da werden manche vielleicht sagen, oh, oh, oh. Denn die Bibel ist nicht so super einfach. Ja, das ist natürlich ein besonderes Buch. Vielleicht kann man den noch einblenden. Funktioniert es noch? Kommt? Ja. Oh, da ist noch keine... Hat sich der Apple TV wieder verabschiedet, aber das kriegen wir gleich hin. Ja. So. Ein besonderes Buch, und zwar positiv, aber ein bisschen eher, sind wir mal ehrlich, auch ein bisschen negativ manchmal. Aber vielleicht zu den positiven Sachen. Bibel ist ein unglaubliches Buch, weil sie unendlich einflussreich ist. Ja, die ganze... Also letztlich muss man sagen, die deutsche Sprache, so wie wir sie sprechen, geht auf die Bibel zurück. Martin Luther hat die Bibel übersetzt, und diese Bibelübersetzung hat unsere Sprache, die deutsche Sprache, geformt. Und ich glaube, dass es in ganz vielen Ländern so ist. Also zum Beispiel das kyrillische russische Alphabet geht zurück auf einen Missionar, Kyrill, der hat die Bibel ins Russische übersetzt, hat nebenbei das russische Alphabet erfunden. Im Englischen die Mächtigkeit der King James Version für die englische Sprache und das, was dann mit Shakespeare und so weiter kam. Also man kann eigentlich fast in jedes Land der Welt schauen. Die Bibel ist unglaublich einflussreich. Nicht nur einzelne Gedanken der Bibel, sondern allein die Sprache der Bibel hat unglaublich viel verändert in unserer Welt. Und ich glaube, das wissen wir alle, die Bibel fördert das geistliche Leben. Da, wo Menschen Bibel lesen, da passiert etwas, da kommen sie weiter, kriegen sie Beziehung zu Gott, da entsteht etwas. Und es ist egal, ob man zum ersten Mal in die Bibel reinschaut oder ob man schon tausendsten Mal eine Geschichte gelesen hat und dann fällt einem immer wieder nochmal ein, da ist nochmal was neu. Das ist ja mega, ja, diese uralten, super einfachen Geschichten, die Jesus erzählt von Schafen und Münzen. Und dann liest man diesen Text und man hat ihn, hey, manche Texte habe ich schon 40 Jahre lang, die kenne ich seit über 40 Jahren, fast 50 Jahren. Und diese Texte sagen immer noch was Neues. Was ist das krass, dass sowas funktioniert? Ein mega besonderes Buch. Aber auf der Herausforderungsseite steht, ein Buch. Bücher sind nicht der Megatrend unserer Zeit. Wenn ihr schaut, Buchläden werden immer weniger, die Angebote werden immer kleiner. Lesen ist nicht mehr jedermanns Ding. Im Zeitalter von Netflix wird das Lesen zu einer Kunst, die nur noch wenigen Menschen zugänglich ist. Das heißt nicht, dass Menschen nicht lesen können, aber dass sie ein Buch lesen, das ist dann nochmal ein ganz anderes, spannendes Thema. Das heißt, hier kommen wir tatsächlich in so einen Krisenmodus rein. Selbst die Bibelgesellschaft, die ja Bibeln verkauft und früher immer gesagt hat, naja, Bibel, das verkauft sich praktisch von allein, merkt, nein, es verkauft sich nicht mehr von allein. Die Absätze der Bibel gehen weltweit ziemlich dramatisch zurück. Es ist ein Buch, und das nächste Problem ist, es ist ein saumäßig altes Buch. Das heißt, das, was da steht, zu übertragen in unsere Zeit, ist mega schwierig, weil es uns für ganz viele Fragen stellt. Wie gehe ich um mit der Schöpfungsgeschichte? Wie gehe ich um mit diesen blutrünstigen Kapiteln, die sich immer und immer wieder finden, von der Offenbarung bis hinein dann Jesaja oder ganz schlimm dann wie die Richter in den Richterbüchern, was da alles passiert. Schrecklich. Wie gehe ich mit dieser Message um und was hat es zu bedeuten und auch mit diesen Unterschiedlichkeiten? Da gibt es die Psalmen und die sind manchmal so schön und manchmal so schrecklich. Da gibt es den Paulus, der so logisch argumentiert. Und dann gibt es andere Bücher, wo man fragt, wo ist die Logik? Ja, also ich habe gerade Jesaja gelesen und man steht manchmal vor den Versen und denkt sich, wie gehört es zusammen und was meinst du da und worauf muss ich das beziehen? Und ich verstehe eigentlich nur Bahnhof. Und dann gibt es natürlich diese wunderschönen Stellen, wo von dieser grenzenlosen, unbedingten Liebe die Rede ist. Und dann gibt es die anderen Stellen, wo Mose das raushaut, also wer die Gebote nicht hält, der ist verflucht. Verflucht, 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 verflucht. Und ich denke mir, oh meine Güte, steht das alles in einem Buch? Und diese Vielfalt macht es natürlich dann noch schwer, wenn wir sagen, es ist Gottes Wort und Menschenwort. Also wenn es Gottes Wort ist, ja, dann muss ich das ja irgendwie alles glauben und dann denke ich mir, dahinter steckt ein Plan. Und wenn es Menschenwort ist, denke ich mir, hey, das sind so und so viele Autoren, die das geschrieben haben und mancher hat was Sinnvolles geschrieben und mancher war vielleicht auch mal nicht so gut drauf. Und ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie zusammenbringen soll. Ja, das wäre ja ganz cool, wir hätten irgendwo was anderes, was irgendwie Gott und Mensch komplett vermischt. Aber ich habe nichts anderes gefunden als Jesus selber. Alles andere ist entweder göttlich oder menschlich. Und ich habe keine Blaupause, wie ich mit einem Buch umgehen kann, das göttlich und menschlich irgendwie zugleich ist. Und ich merke, es ist nicht super leicht mit der Bibel. Und obwohl wir uns alle einig sind, da ist mega viel drin. Und ich glaube, wenn wir eine Abstimmung machen über Christen, wer ist für die Bibel, wer ist dagegen, die Mehrzahl wäre dafür, machen wir hier mal eine kurze Abstimmung, wer ist dafür. Ja, das ist eine knappe Mehrheit. Die Gegenprobe machen wir jetzt lieber nicht. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, es ist echt manchmal Mühe. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es mehr Mühe als Freude, in der Bibel zu lesen. Kommt immer ein bisschen auf den Text an, ja, wenn es so schön ist und so, ja, der Herr segnet dich oder der Herr ist mein Hirte, wunderbar, easy, gechillt. Aber wenn dann das Feuer vom Himmel fällt, dann wird es echt, echt schwer. Und wir stehen davor und fragen uns, wie um Himmels Willen lesen wir eigentlich die Bibel? Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Landschaft schaut, die geistliche Landschaft, christliche Landschaft in Deutschland, aber auch weltweit, dann stellen wir fest, dass es sogar nicht nur schwierig ist und mühevoll ist, sondern dass es sogar mega Streit gibt über die Bibel. Ihr kennt alle diese ganzen Diskussionen um Sozialethik, Homosexualität und, wie geht man damit um? Letztlich führen sich diese ganzen Diskussionen auf die ganz einfache Frage zurück, wie lesen wir die Bibel? Und es gibt im Grunde drei unterschiedliche Arten, die Bibel zu lesen. Und das erste Modell, erste Art, Bibel zu lesen, ist die traditionelle Art. Was ist da der Gedanke? Man denkt sich, ja, ich lese die Bibel, da steht Gottes Willen drin und dann halte ich das einfach. Ich nehme das eher wörtlich, da steht's, da mache ich das, passt. Ganz einfach. Und das Ziel ist, das Richtige zu glauben und natürlich auch das Richtige zu tun. Die ganz große Schwierigkeit ist bei diesem Verständnis, dass die Kategorien, die die Bibel hat, nicht mit unseren Kategorien übereinstimmen. Wir alle sind Kinder der Aufklärung. Ich denke, also bin ich. Dieser große Satz der Aufklärung geht davon aus, dass ich selber entscheidend bin. Ich bin wichtig. Ich bin ein Individuum. Ich entscheide frei. Das ist ein Gedanke, der war einem Menschen des Alten Testaments überhaupt nicht denkbar. Weil es war für den vollkommen klar, dass er immer sich über eine Gemeinschaft definiert und nicht über sich selber. Unsere Gedanken, ja, du musst dich absetzen, ja, die Pubertät, die Zeit, in der man sich absetzen muss, das ist etwas, was es in der Antike in der Weise nicht gab. Und dann merken wir, komplett andere Welt. Wir verstehen die Bibel so, wie die Aufklärung uns beigebracht hat, dass wir die Wirklichkeit sehen. Ein Mensch des ersten Jahrhunderts oder vielleicht sogar des fünften Jahrhunderts vor Christus hat die Wirklichkeit komplett anders gesehen. Und das Schwierige ist, wir können uns in dieses Denken eigentlich nicht hineinfinden. Wir schaffen das nicht, wir können das nicht, weil wir eben Kinder unserer Zeit sind. Und gleichzeitig stellen wir dann fest, naja, dann gibt es sowas wie Lehrtraditionen, also so bestimmte Überzeugungen, die sich im Laufe der Zeit rausgebildet haben. Das fängt schon zur Zeit von Jesus an, da gab es die Pharisäer, da gab es die Essener, Qumran hat man einiges ausgegraben, die haben die Bibel komplett anders verstanden wie die Pharisäer. Und dann kam noch Jesus, der hat es nochmal ganz anders verstanden. Und dann gab es natürlich noch die Sadduzäer, die haben das nochmal komplett anders verstanden. Schon allein in der Zeit der des Alten Testaments oder das Ende des Alten Testaments, des Neuen Testaments, gab es diese Lehrtradition und bei uns gibt es das auch. Ja, wenn du in einer pietistischen Gemeinde aufgewachsen bist, dann bist du vollkommen überzeugt, dass bestimmte Bibelsätze das meinen. Und wenn du in einer pfingsterischen Gemeinde aufgewachsen bist, dann denkst du über die gleichen Sätze komplett anders. Und wenn du vielleicht noch aus dem katholischen Hintergrund kommst, dann denkst du grundsätzlich nochmal anders. Denn interessanterweise hast du, wenn du katholisch bist, einen anderen Kanon als die, die evangelisch sind. Da gehört nämlich zum Beispiel das Buch Tobit zur Bibel dazu. Wir Evangelische würden sagen, never ever. Aber wo ist der Schiedsrichter, der es entscheidet? Wer hat recht? Ihr merkt, dieses traditionelle Verständnis ist cool, weil man wirklich verstehen will, was in der Bibel ist und wenn man ihm folgen will. Und gleichzeitig hat es ganz große Gefahren. Nämlich dessen, dass man irgendwann sich so ein System zusammenbaut und sagt, das ist die biblische Lehre. Das ist das, was die Bibel sagt. Und das Problem ist, die Bibel sagt unendlich viel und an vielen Stellen auch viel Widersprüchliches. Diese eine Frage, wie gehen wir um mit der unbedingten Liebe Gottes? Das ist eine Frage, die, finde ich, in der Bibel ganz unterschiedlich beantwortet wird. Wenn du das Alte Testament liest, 5. Buch Mose, ganz klar, halte die Gebote, du lebst im Segen. Halte sie nicht, du bist im Fluch. Und Jesus sagt, dir ist vergeben. Und wir merken, glauben wir es wirklich? Kommt nicht immer wieder dieses andere Denken durch? Oder diese Frage, ja, woher kommt denn jetzt das Böse? Ich finde, da gibt es keine Erklärung, aber man versucht sehr oft in dem System eine Antwort zu finden. Da kommt man dann auf den freien Willen und solche Dinge, steht irgendwann vor Aporien und findet den Weg nicht. Das ist das traditionelle Verständnis. Gut, super gut und auf der anderen Seite schwierig, weil die Bibel nicht eins zu eins in unser Leben, in unser Denken hineinnehmbar ist. Das ist sie von ihrer Art her nicht. Deswegen sagen manche Leute, hey, wir müssen das, wir müssen uns ein bisschen anstrengen, wir müssen das auch vermitteln, wir müssen den Leuten erklären, wir müssen Zugänge ermöglichen zur Bibel, müssen das verständlich machen. Und dann muss man natürlich hören, was denken die Leute heute und irgendwie muss man das zusammenbringen. Das ist ein super Ansatz und da sagt man, ja, wir wollen nicht irgendwas glauben, weil es irgendwo steht, sondern wir wollen glauben, was vernünftig ist, was irgendwie zum Ganzen passt, was irgendwie unseren christlichen Überzeugungen irgendwie auch Sinn macht. Und dann ist man oft aber auch an dem Punkt, dass man merkt, man ist dann vielleicht bereit an manchen Stellen, wenn man seine eigene Überzeugung hat von dem, was richtig ist und was doch bitteschön Gott zu sagen hat, das auch ziemlich gut in die Bibel hineinzulesen. So, und dann steht sowas wie ein Zirkelschluss. Ich habe das hier, ich habe es aufgeschrieben. Ein Zirkelschluss. Was ist der Zirkel? Zum Beispiel bei dem Thema, ich nehme es mal als Beispiel, manche werden jetzt sagen, schon wieder dieses Thema, das Thema Homosexualität. Da ist es super einfach. Die einen sagen, ja, das traditionelle Verständnis steht in der Bibel ganz klar, ist nicht drin. Die anderen sagen, naja, jetzt lass uns nochmal drüber nachdenken. Und eigentlich ist man der Überzeugung, dass Homosexualität gar nicht so schlimm ist. Und dann findet man überraschenderweise, indem man darüber nachdenkt und auch kritisch über die Bibeltexte hinweggeht und fragt, was bedeuten sie wirklich, ganz viele Argumente, warum man in der Bibel durchaus als bibeltreuer Mensch sagen kann, auch in der Bibel ist praktizierte Homosexualität gedeckt. Und ihr merkt, an der Stelle beißen sich diese beiden Bibelverständnisse. Das kritische Denken versucht, nicht zu sagen, wir lassen es mal stehen und lesen es einfach so, wie es da steht, sondern versucht zu sagen, wie vermitteln wir das in unsere heutige Zeit? Und es ist interessant, dass dieses kritische Denken in jeder Zeit andere Blüten treibt. Einer, der sich darüber sehr viel Gedanken gemacht hat, war Albert Schweitzer. Viele kennen den. Das ist dieser Lambarene-Missionsarzt. Was man von ihm nicht so sehr weiß, ist, dass er einer der besten Orgelvirtuosen und Orgelbauer Deutschlands war. Eigentlich aus dem Elsass kommt, also Franzose war, nach heutigen Kriterien. Und dass er ein fantastischer Theologe war, der also neben all dem medizinischen Studium und dem Orgelgedöns nebenher noch mal alle Bücher, die über Jesus geschrieben wurden, zu seiner Zeit mal gelesen hat und versucht hat, einen Faden zu schlagen durch diese ganze Jesus-Literatur des 19. Jahrhunderts. Und er kam zu einem ganz, ganz einfachen Ergebnis. Er hat gesagt, jeder, der über Jesus schreibt, hat ein bestimmtes Vorverständnis, wie denn christliches Leben, wie gutes Leben, wie richtiges Leben, wie gottwohlgefälliges Leben sein soll. Und überraschenderweise ist der Jesus, der dann in diesem Buch herausgeschält wird, genau dieser Jesus, der diesem gottgefälligen, wohlgefälligen, richtigen Leben entspricht. Und die Texte, die dem nicht passen, die fliegen einfach unter den Tisch. Und die anderen, die dem eigenen Vorverständnis super gut entsprechen, die stehen dann irgendwie in der Mitte. Und am Schluss kommt raus, Überraschung, 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 das, was man am Anfang für gutes, gottwohlgefälliges Leben hat, das ist genau das zu 100%, was dieser Jesus gesagt hat. Und damit, wenn man so über 100 Bücher, wo dieselbe Masche ständig vorkommt, durchgeht, kommt er zu dem Ergebnis, keiner der Autoren hat eigentlich den wirklichen Jesus gefunden. Weil jeder wusste schon vorher, was eigentlich am Schluss dieser Jesus sagt und wie er sein soll. Dann hat Albert Schweitzer selber nochmal gesagt, was dieser Jesus sein soll. Und Überraschung, 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 das, was Albert Schweitzer für sich erkannt hat, als das, was ein richtiges und gutes und gottwohlgefälliges Leben ist, kam natürlich auch aus seinem Jesus raus. Und mittlerweile könnte man eigentlich denken, wir sind ein bisschen weitergekommen und der eine oder andere hat auch dieses schöne Buch von Albert Schweitzer gelesen, aber es erscheinen immer noch Jesusbücher in großer Zahl. Spannenderweise, ganz häufig passiert genau dasselbe. Jeder weiß, wie Jesus war. Dann guckt er in die Bibel, highlightet die Texte, die dem entsprechen. Die anderen lässt man fröhlich unter den Tisch fallen. Entweder sind sie sekundäre Gemeindebildung oder da ist noch ein jüdischer Geist drin oder man ignoriert sie einfach fröhlich und dann hat man am Schluss den Jesus, den man dann gerne hätte. Beide Verständnisse haben Gutes und beide Verständnisse haben Schlechtes. Das eine nimmt wahr, dass da eine Gap ist zwischen der Bibel und uns und wir müssen die Texte interpretieren und verständlich machen. Wir müssen diesen Graben von 2000 Jahren irgendwie überschreiten. Und es geht nicht einfach so. Und es ist stark, dass sie das sehen. Und die anderen sagen, hey, wir können doch nicht einfach an der Bibel rumkritisieren. Das ist ja schließlich Gottes Wort. Und Gott, also sorry, der weiß schon, wie die Welt funktioniert. Ich merke, ich würde gern irgendwie beides oder weder noch. Interessant ist, dass es diese Sachen natürlich in ganz vielfältigen Mischungen gibt. Also zum einen kann man super traditionell sein beim Verständnis der Schöpfungsgeschichte, aber ganz liberal, wenn es um den Homosexualität geht oder umgekehrt. Jeder ist da so ein bisschen, ja, nimmt sich so ein bisschen das raus, was er selber irgendwie glauben kann, was er nehmen kann. Und wenn wir ehrlich sind, ist es richtig, richtig subjektiv, wo man vielleicht eher die traditionelle oder eher die kritische Seite wählt. Da hat jeder wahrscheinlich seine Mischung, die er auch irgendwo her hat. Vielleicht aus seiner Kindheit, vielleicht aus der Gemeinde, vielleicht von irgendwelchen Büchern, die er gelesen hat. Ich weiß es nicht. Spannend ist, dass es dann noch eine weitere Möglichkeit gibt, die Bibel zu lesen. Das ist die eher persönliche Geschichte. Also, ich nehme die Bibel, lese den Text durch und frage Jesus, was willst du mir dazu sagen? Gott spricht zu mir durch die Bibel und ich lebe mit Gott unterwegs, ich bin mit ihm in der Beziehung und dann wird mir das in der Bibel wichtig, was mir einfach wichtig werden soll. Das Problem ist bei dieser Sicht, das ist super geschichtslos. Also man nimmt dann einfach irgendwelche Texte und bezieht sie auf sich und fragt gar nicht, darf ich die eigentlich auf mich beziehen? Man interpretiert Begriffe so, wie man sie jetzt halt gerade für richtig hält. Ich merke das immer, ist total spannend, wenn man eine Predigt hält über einen Text bei einer Trauung, über einen Trautext. Da gibt es ja super viele Übersetzungen. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die versuchen eher schön das zu formulieren. Und dann sucht sich ein Brautpaar so eine wunderschöne Formulierung aus und dann komme ich mit dem blödsinnigen Gedanken mal nachzugucken, was da im Griechischen steht und stelle fest, oh, das ist nicht das, was vielleicht da steht. Und die spannende Frage ist, wie kriege ich die Erwartung des Brautpaars und dem, was im Text steht, eigentlich irgendwie zusammen? Und da merke ich, wir haben es doch gerne einfach schön. Und wenn es mich anspricht und mir gut tut und es schöne Worte sind, dann gefällt mir das wunderbar. Klammer auf, scheißegal, was es eigentlich damals bedeutet hat. Klammer zu. Das ist sehr gefährlich, diese persönliche Geschichte. Wenn alles nur positiv ist, ist es natürlich super einfach, weil es ist ja nicht schlimm, wenn man mit positiven Gefühlen nach Hause geht. Aber man kann diese subjektive Deutung der Bibel natürlich auch negativ machen. Und man hat vielleicht so das Gefühl, da ist irgendein Gerichtswort und man bleibt irgendwie dran hängen. Und dann hat man so den Eindruck, hey, Gott meint da jetzt mich. Und dann geht so ein Wort unter Umständen richtig tief und macht super viel kaputt. Und das kann auch passieren, wenn man Menschen solche Bibelworte zuspricht. Da ist eine ganz große Missbrauchsgefahr. Und das Ding ist super subjektiv. Ich will mal ein bisschen in die Bücherkiste greifen. Ich habe nämlich zufälligerweise ein paar Bücher dabei, die so ein bisschen repräsentieren, von was ich rede. Also zum Thema persönlich, da gibt es einen Klassiker, den haben wahrscheinlich alle daheim, das ist hier ursprünglich blau, ich habe es geschenkt bekommen, mit einer tollen Postkarte drauf, das Losungsbüchlein. Mal kurze Abstimmung, wer hat schon mal ein Losungsbüchlein gekauft, besessen, digital gelesen? Ja, sehr gut. Ist ja mega, ja, da kommt ein Vers, ist scheißegal, ob der zu Paulus oder Jesaja oder wem auch immer gesagt worden ist, ich nehme den Vers jetzt für mein Leben und für die Frage zum Beispiel, wie gehe ich mit dem nervigen Chef um, der mir heute in meinem Arbeitsplatz begegnet. Definitiv ist das Wort nicht für diesen Zweck geschrieben worden. Aber wir glauben, na, Gott kriegt es irgendwie schon hin. Aber es ist ja mega subjektiv, ja. Da haben Leute vor 2 Jahren irgendwelche Zettel gezogen und ich sage, das ist jetzt Gottes Wort für mich. Kann man sagen? Kann man nicht sagen. Sagen wir mal so, es ist subjektiv. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen über die Gabe der Prophetie. Das ist jemand, der ein sehr traditionelles Schriftverständnis hat und es an vielen Stellen auch durchschimmert. Trotzdem ist dieses Buch mega cool, weil es so eine gründliche Auslegung ist von dem, was Paulus schreibt in 1. Korinther 14. Ich habe dieses Buch gefeiert, weil es mir so viel erklärt hat. Und gleichzeitig gibt es das auch ein bisschen mit Wucht, dass man sagt, hey, so muss man lesen. Hier von Ulrich Parzani habe ich auch gelesen, was nun Kirche, ein großes Schiff in Gefahr. Da geht es um das, dass man sagt, hey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu liberal werden. Wir müssen Gottes Wort ganz ernst nehmen. Und er drückt dem aus in diesem Buch und macht deutlich, wie wichtig das ist, dass dieses traditionelle Schriftverständnis bei uns bleibt. Bisschen ist dieses Buch eine Antwort auf Thorsten Dietz' Weiterglauben, der eine andere Richtung sagt. Der sagt, hey, wir müssen das weiterentwickeln. Wir müssen unser Verständnis der Bibel weiterentwickeln. Wir können nicht bei diesem Traditionellen stehen bleiben. Da gibt es diesen Graben. Da gibt es einfach kein Mensch, kein vernünftig denkender Mensch, kann manche Sachen so glauben. Wir müssen da Brücken bauen und wir müssen aufpassen, dass wir in eine gute, menschenfreundlich, positive Art von Gott reden. Und er merkt es schon, menschenfreundlich, positiv, was für ein Menschenbild steht da vielleicht dahinter? Und könnte das nicht sein, dass man, ja, ihr wisst, was ich vorher gesagt habe. Und doch trotzdem, ein sehr lesenswertes Buch mit vielen, vielen guten Gedanken drin. Ich habe von diesem Buch mega profitiert. Übrigens auch von Parzani habe ich mega profitiert. Mir ging es so, als ich die beiden Bücher gelesen habe, ich fand beide richtig cool. Und das hat mir Schmerzen gemacht, weil ich dachte mir, bin ich falsch? Weil ich beides irgendwie cool finde? Oder vielleicht ist es vielleicht gar nicht gut, sich zu entscheiden, sondern vielleicht auf mehreren Beinen zu stehen? Bei den ganz kritischen greifen wir mal in die Kiste der für fromme Menschen ganz schwierigen Literatur. Herbert Donner. Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn. Das ist historisch-kritische Exegese und historische Analyse der biblischen Texte par excellence. Ich feiere dieses Buch. Ich teile viele der Überzeugungen nicht, aber so eine gründliche Arbeit, so hervorragend gemacht. Für mich nach wie vor ein Standardwerk, das ich immer wieder aufschlage und super genieße. Und ihr merkt, hat alles was. Hat alles was für sich und alles was gegen sich. Was heißt es für uns? Ich glaube, es ist gut, realistisch zu werden und zu sagen, alle genannten Zugänge haben Stärken und Schwächen. Und es ist super gefährlich, wenn eine Gemeinde sich voll und ganz auf eines dieser Sachen einschießt. Denn dann steckt da drin das Potenzial, die Gemeinde zu sprengen. Entweder es ist zu traditionell, wird es unbarmherzig, es ist super kritisch, man fragt sich irgendwann, was ist eigentlich die Wahrheit? Weil die Wahrheit ist ja dann irgendwie beliebig und jeder sagt nur das, was er für richtig hält und liest es aus der Bibel heraus oder hinein oder wie auch immer. Und wenn man es persönlich macht, genau dieses Thema, es ist einfach nur nette Worte, ohne Fundament. Ich möchte euch Mut machen, an dieser Stelle allen zuzuhören und von allen zu lernen. Ich habe es sehr genossen, Parzani und Dietz zu lesen. Ich habe es sehr genossen, von den historisch-kritischen Autoren zu lernen. Gerhard von Rath im Alten Testament ist einfach mega cool. Ich habe es super genossen, auch mit den ganz kritischen Dorothee Sölle und wie sie heißen, mir Gedanken zu machen. Denn man kann von allen lernen. Zuhören und lernen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr mal euer Bücherregal anguckt, und feststellt, dass alles irgendwie in eine Richtung geht, dann müsst ihr mindestens zwei Bücher lesen, die in die andere Richtung gehen. Und gründlich lesen. Denn das ist das, was Gottes Wort ausmacht. Gott redet durch die Bibel. Und verrückterweise auch bei den Leuten, von denen ich denke, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was die Bibel ist. Trotzdem ist dieses Buch so mächtig, dass er darin redet und zur Sprache kommt. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, das mir sehr hilft. Wenn wir über diese Frage reden, wie reden wir über die Bibel, dann ist es häufig so, dass wir das Gefühl haben, jetzt brauche ich hier einen Predigthelfer. Benny, du kannst mir mal einen Predigthelfer machen. Wir machen das jetzt mal so, dass du mir die Bibel einfach mal in die Hand gibst. So. Also Benny steht jetzt mal für Gott, ja? So. Und er hat uns die Bibel gegeben und damit ist sie in meiner Gewalt. Ich kann mit ihr machen, was ich will. Und ich verstehe sie so, wie ich bin. Ich verstehe es aber anders mit der Bibel. Gibst du mir die Bibel, aber hältst, ja genau so. Ich verstehe das so. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Gott bleibt immer drin. Und ich bin immer der, der empfängt. Und Gott ist der, der gibt. Und dann habe ich nicht die Kraft, sie in meine Hand zu reißen, in meine Gewalt zu unterstellen, meinen Gedanken zu unterstellen, seien sie jetzt traditionell oder kritisch oder subjektivistisch, sondern Gott ist immer dahinter. In allem, was ich denke und auf jede Art und Weise. Vielen Dank, Benny, für deine große Hilfe. Und er lässt die Bibel nicht los. Er bleibt immer dran und drin. Und dann ist es egal, ob ich diesen oder mal jenen Zugang habe, ob ich an dieser Stelle mal so denke oder einfach mal ganz naiv sage, der Herr ist mein Hirte. Ganz naiv, ahistorisch, subjektiv ohne Ende. Dann weiß ich, er steht dahinter. Und er begegnet mir in diesem Wort. Und nicht ich muss es verstehen und deuten, sondern er ist es, der sich selber hineingibt und zu mir kommt. Und ihr merkt, das ist eine andere Haltung. Wenn ich das Buch von Gott immer wieder empfange und sage, das ist was ein Zeichen seiner Gnade und Liebe, als wenn ich es nehme und selbst in die Hand nehme und mit meinem Vorverständnis, mit dem, was ich denke, was Gott zu denken hat, die Bibel anfasse. Wenn ich das mache, diese Demut habe zu sagen, ja, es ist dein Wort und du gibst es mir. Und zwar, du hast es mir nicht nur einmal gegeben, ja, da, wo ich es gekauft habe, sondern das ist jeden Tag, wenn ich es aufschlage, steht Gott hinter diesen Buchstaben und begegnet mir. Und wenn das so ist, dann lese ich die Bibel. Ich weiß, es ist ein Buch und es ist anstrengend, da, 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 alles klar. Hey, aber wenn Gott es mir gibt und sagt, ich bin da damit verbunden, dann lese ich das. Nicht, weil es ein Buch ist, sondern weil ich mehr von diesem Gott wissen will, der mir begegnet und der mir nahe kommt. Und ich akzeptiere dann auch die historische Gestalt, die dieses Buch hat. Mit all den Schwierigkeiten, die mich manchmal so verrückt machen. Und ich akzeptiere, dass vielleicht manche historische Geschichte gar nicht historisch war. Oder vielleicht nicht historisch war. Oder möglicherweise nicht historisch war. Und ich akzeptiere, dass Gott dem Samuel gesagt hat, hey, der Saul, der hat ja jemand leben lassen bei dem Überfall. Das war nicht mein Wille. Und ich denke mir, oh Mann, Gott, es ist schon hart, was du mir da zumutest und was du uns Menschen zumutest. Aber ich akzeptiere das und lasse es stehen. Und akzeptieren und stehen lassen heißt, dass ich das bezeuge, dass es das Gottes Wort ist, dass ich es annehme, aber dass ich es nicht verteidige. Und das ist vielleicht der ganz große Punkt, der mir heute wichtig ist. Wenn ich das Buch in meine Hand genommen habe und jemand greift die Bibel an, dann muss ich die verteidigen. Und sagen, ja, die Bibel hat doch recht, gibt es da ein schönes Buch dazu. Und man kann das alles erklären. Aber wenn ich sage, hey, da steht Gott dahinter und hat die in der Hand, wer verteidigt dann die Bibel? Hey, das muss nicht ich machen. Ich sage, ich glaube das. Ich bezeuge das. Meine Erfahrung ist, dass Gottes Wort Bestand hat und Sinn macht. Aber ich muss es nicht verteidigen. Wisst ihr, das macht Gott. Gottes Wort richtet über die Menschen. Und nicht umgekehrt. Und Gottes Wort braucht auch dich nicht als Anwalt. Überhaupt nicht. Der kriegt es selber hin. Glaub mir's. Seit 2000 Jahren. Und wenn ich demütig in der Bibel lese, dann lese ich mit anderen und höre anderen lernbereit zu. Demütig heißt nämlich, hey, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ich brauche die anderen, um mir zu helfen, Bibel zu verstehen. Bibellesen ist immer etwas, was mit Gemeinde und Gemeinschaft zu tun hat. Und je exklusiver der Kreis wird, der es wirklich verstehen, desto mehr Angst habe ich, ob sie auch wirklich verstehen, was sie wirklich verstehen. Und ich merke, es ist gut, nicht anderen nur zuzuhören, sondern lernbereit zuzuhören. Er kennt den Unterschied. Man kann anderen zuhören und denken, LMAA, du hast eh keine Ahnung. Ich will eh nicht glauben, was du sagst. Du bist mir zu, deine Diktion ist zu, Du hast vielleicht Englisch geschrieben, schon schwierig, ja. Oder Französisch, noch schwieriger. Lernbereit. Ich will lernen von einem Ulrich Parzani und ich will lernen von einem Thorsten Dietz und ich will lernen von einem Herbert Donner und ich will lernen von einem Gerhard von Rath und ich will lernen auch von einer Dorothee Sölle. Das heißt nicht, dass ich alles akzeptiere, was sie sagen. Aber ich lese es und höre es mit offenem Herzen. Und ich weiß, er lässt es nicht los. Versteht ihr? Er lässt es nicht los. Er ist immer noch da. Und es ist ein Satz, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ich verzichte auf das Recht, alles zu verstehen. Ich habe vor vielen biblischen Texten die Segel gestrichen. Ich verstehe sie nicht. Ich fürchte, ich werde sie auch nicht verstehen. Dazu kann ich vielleicht zu schlecht Hebräisch, vielleicht liegt es daran. Dazu habe ich vielleicht zu wenig gelesen, vielleicht liegt es auch daran. Anyway, irgendwann. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Steht ihr, das ist nicht wichtig, ob ich das verstehe oder nicht. Und dieses Buch wird nicht wahrer dadurch, dass ich es verstehe oder nicht. Sondern dieses Buch ist dadurch wahr, dass dieser Gott mir in diesem Buch begegnet. Das ist das Besondere. Und deswegen muss ich es nicht verstehen. Wenn ich es verstehe, Halleluja. Wenn nicht, so what? Ich glaube, dass er mir im Lesen nahe kommt. Und ich möchte nicht von mir aus in die Bibel lesen, sondern ich möchte auf diesen Gott hören, der mir in der Bibel begegnet. Ihr merkt, es ist andersrum. Und ich möchte euch Mut machen, so an die Bibel ranzugehen. Mit dieser Demut, mit dieser Entspanntheit, mit dieser Offenheit. Und ich glaube, dass ihr dann grandiose Begegnungen habt mit diesem Jesus. Mit diesem Gott, der versprochen hat, dass der, der dieses Wort liest, ihm tatsächlich begegnet. Lasst euch nicht abhalten durch die vielen Fragen. Sondern schaut auf diesen Gott, der euch dieses Wort anvertraut und habt Lust, es zu lesen. Jesus, danke für dein Wort. Und es ist manchmal so schwer, wir ringen manchmal da damit. Aber wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort zu uns redest und dass du uns dadurch deine Liebe zeigst und dass du uns dadurch zeigst, wer du bist. Und wir wollen dieses Wort in diesem Glauben lesen und hören. Glauben, dass du der Herr bist. Glauben, dass du Gott der bist, der redet, der sich uns anvertraut, der uns sein Wort schenkt. Wir glauben dir, Herr. Wir glauben dir. So wollen wir sein. Nicht herrschen, nicht bestimmen, nicht Recht haben. Sondern dir glauben und dir vertrauen. Im Leben und im Sterben. Amen.